Ja, hallo liebe Pottermas-Freunde, ich bin's, euer Ant. Heute öffnet sich für euch das Türchen Nummer 13 und wir haben das Thema Smart Home mit Open Source. Wie jetzt Smart Home? Nochmal Smart Home? Ja, es gab ein Feedback, was ich bekommen habe zu diesem Türchen vor ein paar Tagen. Und das Feedback kam vom Till und den habe ich einfach mal ins häusliche Türchen mit eingeladen. Hallo Till.
Moin.
Na? Du kennst dich aus mit Smart Home, ha? Huh?
Ja, durchaus. Also ich habe das schon seit vielen Jahren zu Hause im Einsatz und als ich dein letztes Türchen gehört habe darüber, habe ich gedacht, naja, da kann ich dir mal eine kleine Rückmeldung geben und mal erzählen, was ich so habe. Vielleicht kommst du dann auf den Geschmack und machst es ähnlich wie ich.
Ja, das klingt wirklich spannend, denn ich hatte mich ja, also so die Laid-Back-Variante, der Mann mit dem großen Geld und dem großen Apfel, die teure Variante, glaube ich, gewählt, mit dem alles ist irgendwie vorkonfiguriert und die Apps machen das schon für mich, beziehungsweise gemeinsam mit dem HomePod von Apple ist da ein bisschen Automatisierung und ein bisschen Fernsteuerung auch möglich. Das ist natürlich ganz weit weg von dem, was du gemacht hast, denn du hast dich tatsächlich mit etwas beschäftigt, was es schon seit langem gibt, und das ist halt Home Assistant.
Genau. Home Assistant ist tatsächlich ja eine Open Source Software. Ich hatte damals angefangen, hatte mit ein paar Kollegen drüber gesprochen und von einem die Empfehlung dafür bekommen. Es gibt ja auch noch andere, die man sich wählen kann. Die kamen mir aber alle auch zu kompliziert vor. Und Home Assistant war so eine ganz nette Idee. Es war sehr auch viele Sachen vorkonfiguriert, aber trotzdem hast du dann noch alle Möglichkeiten und es ist eben alles komplett unter deiner Kontrolle. Und dann habe ich eben mit einem ganz kleinen Setup angefangen und das könnte ich auch mal so ein bisschen erzählen, wie das gelaufen ist.
Ja, gerne. Also es finde ich wirklich sehr spannend, weil es auch so denen, wie wir im beruflichen Alltag Architektur machen, möglichst leichtgewichtigt, wahrscheinlich sehr nahe kommt.
Genau, also erstmal das Besondere dabei ist, dass es eben eine sehr große Community ist, die daran arbeitet, die immer größer wird tatsächlich, weil eben das Home Assistant sich, glaube ich, so ein bisschen auch als Platzhirsch auf dem Markt etabliert hat, was die Open-Source-Lösung angeht. Und da eben sehr, sehr viel passiert. Die bringen monatliche Feature-Releases raus und da ist immer irgendwas Neues dabei, was wirklich interessant ist. Und ja, ich habe damals wirklich mit ganz einfachen Sachen angefangen, weil auch mein Nachbar sich damit beschäftigt hat und ich bei dem viele Sachen gesehen habe und dachte, Mensch, das kannst du doch auch machen.
Weißt du noch ungefähr, wann dieses damals war?
Ich würde sagen, so 2016, 17 vielleicht. Wow. Also
ja, schon 5 Jahre.
Das ist schon 5 Jahre her und seitdem läuft das auch auf meinem Raspberry Pi. Genau.
Ah, das
mehr oder weniger nächste, gut tatsächlich.
Nächste Frage, die ich hätte. Ja. Genau, wie steuerst du das Ganze? Also was ist die Schaltzentrale?
Genau, also ich habe einen Raspberry Pi 4. Müssen wir allerdings jetzt nochmal verifizieren, ob es tatsächlich, wann der rausgekommen ist, ob das stimmt. Das wäre dann sozusagen das richtige Jahr. Genau, und da hatte ich am Anfang das wirklich normal, wie man es jetzt machen würde, mit einer SD-Karte gemacht. Und dann eben konnte man sich das Image runterladen, hat das einfach entpackt auf die SD-Karte, hat es reingeschoben, hat das Ding gebootet und bums, eine Viertelstunde später konnte man sich im Browser anmelden und hatte einen Home Assistant laufen. Ne? Erstmal natürlich ohne Funktionalitäten, aber man war schon mal da und konnte sich was anschauen. Und das große Problem war tatsächlich im Laufe der ersten Jahre, dass mir regelmäßig die SD-Karten abgeraucht sind, weil die einfach mit den vielen Schreibvorgängen nicht auf Dauer nicht zurechtkommen, ne? Weil der schreibt ja sehr viele Statistiken und Logs und so weiter.
Ah.
Und diese Dauerbelastung finden SD-Karten einfach nicht gut.
Ja.
Und ja, als dann irgendwie die dritte oder vierte abgeraucht ist und ich immer wieder Backups herstellen musste, das war übrigens auch der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, regelmäßig Backups zu machen, habe ich dann umgeschwenkt auf so eine USB-SSD, also eine ganz einfache für 20, 25 Euro, 120 Gigabyte oder ich weiß gar nicht mehr wie viel, oder weniger, 60 Gigabyte glaube ich nur, und habe die dann sozusagen als Basis genommen.
Und die hält
seitdem
heute noch.
Läuft es, genau, die hält heute noch.
Okay. Ja. Genau, und dann die nächste Frage ist natürlich, was steuerst du damit eigentlich?
Ja, also ich habe sehr viele Sachen, die ich im Haus mittlerweile automatisiert habe. Erstmal ganz klassisch die Heizung. Ich habe auch, wie du letztes Mal erzählt hast, Heizung, Heizkörperthermostate. Da habe ich welche von Devolo. Das sind, die nutzen das C-Wave-Protokoll. Da hatte ich tatsächlich am Anfang auch mal so einen C-Wave-USB-Stick, der so ein, den man konnte man sich kaufen, um die zu steuern ohne die native Zentrale von denen. Der ist mir dann aber irgendwann nach irgendwelchen Updates von Home Assistance hat der nicht mehr ordentlich funktioniert, weil die da einiges umgestellt haben, neu, haben den Service irgendwie neu strukturiert und dann lief das nicht mehr so stabil. Da habe ich mich ziemlich lange drüber geärgert. Und dann habe ich mir irgendwann bei Kleinanzeigen doch so eine Devolo-Zentrale geholt, und habe die aber wiederum im Home Assistant eingebunden. Also die läuft nur als Steuerung für die Heizungsthermostate, für das C-Wave-Format, aber eben die ganzen Automatisierungen, die mache ich im Home Assistant damit.
Ja, sehr spannend. Also, da habe ich mich ja auch mit auseinandergesetzt, ne? Wie mache ich denn oder kommen da so solche Zentralen mir ins Haus, so proprietäre, die damit man es ordentlich steuern kann? Und da gibt es ja
Genau.
wirklich fast jeder Anbieter macht das ja, ne? Mit diesen Bridges werden die ja auch gern genannt,
Genau.
die du dann neben deinen Router packst oder sonst irgendwie, damit du dein Netz da aufspannen kannst mit den Dingern.
Genau.
Da war ich halt sehr glücklich, dass es mein System nicht gemacht hat, sondern wenn du erstmal gar nichts hast, also kein HomePod oder kein Apple TV 4K, dann kannst du die nur per Bluetooth steuern oder halt vor Ort natürlich. Ne? Das können wahrscheinlich deine Geräte auch alle. Ne? Die haben irgendwo irgendeinen Schalter, dass du die auch direkt steuern kannst.
Genau.
Und halt mit diesen HomePod sind die halt wunderbar über das Thread-Protokoll vernetzt bei mir. Was ich auch ganz, ganz nice finde. So Steckdosen, die dazwischen hängen, sind irgendwie so eine Art Repeater, ne? Sondern mit denen kann man das Netz weiter aufspannen und die Thermostate sind dann die Endpunkte.
Genau.
Naja, aber irgendeinen Frosch muss man schlucken, glaube ich, ne? Um da irgendwie mal reinzukommen in die
Ja,
Materie.
das stimmt, das stimmt. Also bei vielen Sachen, also ich habe das grundsätzlich mir irgendwann, dadurch, dass ich so oft auch mal Rückschläge hatte und Sachen dann eine Zeit lang nicht funktioniert haben, bei solchen wichtigen Sachen wie Heizung und auch Licht habe ich auch über Hue. Also ich habe sehr fast alle Lichter mittlerweile von Hue und
Das ist die Marke
die
von
laufen.
Philips, oder?
Genau, das ist die Marke von Philips, die
Ja.
machen die Lichtsachen und da, der hat auch eine eigene Bridge. Die habe ich dann entsprechend auch eingebunden im Home Assistant. Aber im Zweifelsfall, wenn mein Home Assistant eben nicht mehr läuft, aus irgendeinem Grund, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, das Licht zur Not auch über die Hue-App zu steuern oder so. Und das hilft mir so ein bisschen, so Redundanz auch aufzubauen, dass eben die Sachen, die ich so täglich wirklich brauche, dass die auf jeden Fall safe funktionieren.
Ja, das ist tatsächlich wichtig, dass man sich auf die Sachen verlassen kann, ne?
Genau.
Ja, finde ich auch. So, jetzt hatten wir Licht, wir haben Heizung.
Heizung, genau. Dann habe ich mein Garagentor. Also was ich grundsätzlich noch fast in allen Räumen habe, ist über so ganz kleine Wemos D1 Mini. Das sind so Mikrocontroller. Die kannst du bei irgendwo in China dir direkt bestellen, bei Alibaba oder sowas für wirklich kleines Geld. Da habe ich mal einen ganzen Haufen bestellt. Die habe ich fast überall laufen mit einem DHT22. Das ist so ein ganz einfacher Sensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit, kriegst du alles unter $3 zusammen. Ja? Und
Ich möchte
das
gerade
ist
nicht
wirklich.
erwähnen, was ich für meinen Eve Room bezahlt habe. Eieiei. Na gut.
Also, die kannst du dir wirklich im großen Pack bestellen und dann kannst du da ein bisschen rumlöten. Ne? Kannst dann die Sachen da dran löten, kannst du ein kleines Case auch noch dazu bestellen oder selber bauen, aber ich habe die meistens
Rumlöten,
irgendwo versteckt.
interessant. Das ist also nicht nur was für Software und Server-Admin Bastler, sondern auch für so richtig so blöd
Auf jeden
Bastler.
Fall. Also da kann ich gleich auch noch zu kommen. Wie gesagt, ich habe die Schaltung von der Garage auch über so einen Read-Kontakt, also so einen einfachen Magnetschalter, der sagt mir, wann die Garage auf und zu ist, sodass ich quasi das auch abbilden kann im Home Assistant, dass der mir sagen kann, deine Garage ist auf und dann erinnert er mich nach 10 Minuten über Telegram-Nachricht daran, hör mal, Garage ist noch auf. Solche Sachen kann man natürlich wunderbar darüber abbilden, über Automatisierung. Dafür musst du aber natürlich den Zustand wissen. Ne? Also ich habe einen Kontakt, wenn sie auf ist, einen Kontakt, wenn sie zu ist. Und dann kriege ich das entsprechend gut und einfach umgesetzt. Und dann kann man sich so ganz einfach automatisieren. Die kann man sich, entweder kannst du dir die zusammenklicken über so einen, über den Browser mit so einem Editor, den die haben, der auch immer besser wird tatsächlich. Oder du kannst es über eine YAML-File machen und dir einfach da selber ein paar Zeilen reinschreiben. Eigentlich machst du alles über YAML-Files in Home Assistant. Ja, also du musst da
Okay.
gar nicht viel Python oder ähnliches für können, sondern du kannst eigentlich alles über YAML-Files und Konfigurationen machen.
Ja, genau, das hatte ich auch ein bisschen gelesen, ne, dass man selbst auch selbst Software schreiben könnte dafür und wäre dann auch sehr schnell bei dem Thema Python. Und ich weiß gar nicht, ob du das in letzter Zeit mitbekommen hast, diese Python-Software. Die Bibliotheken, Verbreitungsrepositories haben ja das ein oder andere Sicherheitsproblem. Und ich glaube, Home Assistant waren die das sogar. Ich glaube, heute oder gestern war das irgendwie bei Heise, dass die sich
Ja,
da
habe ich auch
komplett
gelesen.
verabschieden wollen, weil das echt nur Ärger macht in letzter Zeit. Finde ich
Ja.
ziemlich krass, aber was willst du machen, ne? Aber wenn man das mit Konfiguration, also YAML-File machen kann und da dranbleiben kann, ist das natürlich ganz cool. Ja.
Genau. Ja, was habe ich noch? Ich habe mir, genau, ich kann eben diese Steuerung für das Garagentor ist im Prinzip ja auch aufgesetzt. Das ist auch mit so einem Wemos gemacht und da habe ich einfach so ein kleines Relais dran und das Relais sendet dann eben einen Impuls an den Motor von dem Garagentor, ne? Also das ist jetzt, man hätte sich auch für 150 Euro das Originalteil von einem Garagenhersteller kaufen können. Aber so habe ich es jetzt für, keine Ahnung, $5 oder so selber gebaut und das macht eben genau das Gleiche. Und das Gleiche habe ich auch für meine Haustür. Da habe ich so ein Zimmer, ne? Also wenn man quasi remote, kennt man ja schon seit vielen Jahren, einfach die Haustür aufmachen will über einen Schalter, ne? Das habe ich darüber auch einfach angeschlossen. Da habe ich auch so ein Relais da dran gemacht und dann kann ich quasi auch mit dem Handy jetzt die Tür aufmachen von außen, wenn ich davor stehe. Brauche keinen Schlüssel mehr.
Eieiei, da sind wir gleich beim Thema Sicherheit, oder? Kann das nicht gehackt
Genau.
werden?
Also ich habe grundsätzlich meinen Home Assistant nur lokal laufen. Ich habe keine Remote-Verbindung offen nach draußen, außer natürlich einen VPN-Zugriff, den ich eh habe in mein Heimnetzwerk.
Ah ja.
Das habe ich aber eben über die Fritzbox Wireshark, nein, nicht Wireshark, sondern wie heißt das neue Format, was die jetzt seit neuestem haben.
Ah, keine Ahnung. Habe ich noch nicht.
genau. Ist jetzt auch eben nicht irrelevant. Also
Ja,
am Ende
absolut.
habe ich eine VPN-Verbindung und mache eigentlich die komplette Steuerung immer
Lokal.
nur lokal. Das Einzige, was ich machen kann, ist eben über Telegram. Ich habe so einen Telegram-Bot, der eben da eingebunden ist und dem kann ich quasi bestimmte Befehle senden.
Okay, ich müsste jetzt also die Adresse von deinem Telegram-Bot kennen, um bei dir die Garagentor aufzumachen.
Ja, und nicht nur das, sondern du musst dich da natürlich dann auch authentifizieren bei dem Bot, ne? Also da darf auch nicht jeder hinschreiben, sondern nur mein
Sehr gut,
Account. Das
sehr
kann man
gut.
entsprechend auch einstellen.
Ja. Das klingt doch eigentlich ganz vernünftig.
Ja, also insbesondere, dass das Ding eben komplett offline-fähig ist, war mir wichtig, ne? Also, dass sich da eigentlich die Steuerung weiterhin funktioniert, wenn ich kein Internet habe. Und das funktioniert wirklich hervorragend. Und was auch sehr interessant ist, ich habe eben auch noch sehr, also Home Assistant als solches macht sehr viel Statistik out of the box. Da ist auch ein Influx im Hintergrund und man kann auch einfach ein Grafana draufsetzen und sich die Sachen schön angucken. Die haben auch mittlerweile intern eigene sehr schöne Statistik-Widgets, die man dann eben einbinden kann in seinen Dashboards. Und ja, da kann man sehr schön natürlich Temperatur verfolgen, was man so macht, ne? Die Steuerung vom Licht kann man sehen, wann ist was ausgegangen. Ich habe auch so Hue-Bewegungsmelder, an denen ich dann sehen kann, wenn irgendwas passiert. Ja.
Das ist das nächste Thema. Sehen, wenn was passiert. Das heißt, du kannst ja auch von unterwegs sehen, wenn was passiert. Und hast du dich nicht mal bei den Gedanken ertappt, dass du auf der Arbeit bist und irgendwie dann doch mal drauf schaust, dass du ein bisschen deine Familie kontrollierst, die zu Hause ist?
Nee, gar nicht. Also der Bewegungssensor ist tatsächlich, da habe ich nur so eine Alarmautomatisierung tatsächlich mal gebaut, dass wenn wir alle weg sind für längere Zeit im Urlaub oder sowas, dann kann ich quasi diesen Alarmbutton aktivieren und dann würde er mir wenn Bewegung im Flur ist, eben eine Nachricht schicken. Aber ansonsten ist das wirklich nur mit dem Licht verbunden, der Bewegungssensor. Was ich natürlich habe, ist eine Anwesenheitserkennung übers Handy, dass ich
Aha.
darüber mache ich automatisiert Heizungs- und Lichtsteuerung.
Ah,
Also wenn
ja.
ich, wenn meine Frau oder ich eben auch beide aus dem Haus sind, dann schaltet der nach 10 Minuten alle Heizkörper eben in Eco-Modus, also sprich auf 18 Grad fährt er die runter und wenn wir wieder da, wenn einer von beiden wieder da ist, dann fährt die automatisch wieder hoch.
Das ist schon ganz schick, ne? Also hat man wirklich diese zwei Themen, die mir auch wichtig waren, Energiesparen und Komfort vereint, indem man ein bisschen das Zuhause digitalisiert und ein bisschen moderner macht und hat damit auch noch ein gutes Gefühl. Ja,
Absolut.
ist echt cool.
Aber es ist wirklich am Anfang, muss man sich doch ein bisschen einarbeiten. Also das ist durchaus eine Hürde. Also ich kann mich erinnern, dass ich schon sehr viel Zeit am Anfang damit verbracht habe. Jetzt läuft das seit vielen Jahren wirklich ohne Probleme. Aber am Anfang muss man schon, das muss man schon wollen. Also vor allem, wenn du anfängst, ein paar kompliziertere Automatisierung zu machen oder du ärgerst dich halt darüber, dass irgendwelche Integrationen nicht stabil laufen, vielleicht, ne, dann kann das schon mal nervig sein, aber wenn man eben dran bleibt. Ich hatte zum Beispiel am Anfang auch ein Problem, dass das öfter einfach mal gehangen hat, mein Home Assistant. Und ich habe es nicht rausgefunden, warum das passiert ist. Und am Ende war es das Netzteil von dem Raspberry Pi. Ich hatte nicht das Original-Netzteil, sondern ich hatte. Also es hieß immer, man sollte mindestens ein 3 Ampere Netzteil haben, ne, damit der, weil der auch durchaus mal ein bisschen mehr Strom braucht. Und hatte dann irgendeins genommen, was ich dann noch hatte. Und ja, und das hat dazu geführt, dass der sich hin und wieder mal aufgehängt hat. Und seit ich das Original Netzteil habe, läuft es ohne Probleme. Also es sind dann auch so Kleinigkeiten, die können dich schon mal wirklich nerven. Und dann muss man aber dranbleiben und versuchen, das irgendwie, also wenn man die Lust dazu hat, dran zu bleiben, ne? Dann wird man am Ende auch belohnt.
Ja, der Mitch dachte immer, er kommentiert ja auch zwischendurch, ne, per Signal meine Türchen, die ich gemacht habe. Wir kennen die ja vorher nicht von den jeweils anderen, wenn wir das Türchen öffnen. Und dann bedankt er sich immer für die Verbrauchertipps, die ich gegeben habe. Und in dem Fall müssen wir tatsächlich vielleicht mal kurz einordnen, für wen das was ist, ne? Also wer wirklich diese Einstiegshürde nehmen möchte, wer auch wirklich ein bisschen Spaß hat zu basteln, auch vor YAML-Konfiguration und dem einen oder anderen ausprobieren oder auch mal was zu löten, nicht zurückschreckt, da ist, glaube ich, Home Assistant genau die richtige Wahl, glaube ich, ne? Und ist auch
Absolut.
deutlich günstiger, ne? Als andere Lösungen. Ich hatte mir auch mal ein bisschen Vergleichstest bei Heise Online angeschaut, bevor ich eingestiegen bin. Hatte auch ganz kurz die Thermostate von Fritz, also von AVM, da in der Hand gehabt, aber die sind, ich weiß nicht, ich fand die endlos hässlich.
Da habe ich tatsächlich auch lange gebraucht, bis ich in eins gefunden habe, was mir optisch auch zusagt, ne? Weil
Ja.
meistens sind die so klobig
Ja,
und
schlimm, ne?
oh, ganz schlimm.
Und die bei Eve, ganz ehrlich, ich meine, die sind so gemacht, als könntest du die in den Apple Store stellen und das machen die, glaube ich, sogar, ne? Und auch bei dem mit dem Thermostat, wo dann vorne die Klappe aufgeht, um die Batterien zu wechseln, das ist alles schon sehr, sehr schick gemacht. Und genau, aber für die schicke Variante und die Variante, man kann nicht viel selbst machen, sondern na klar, man kann diese ganzen Programme machen, ne? Also die Automatisierung, ne? Wer ist da, wer ist, oder Abwesenheitsautomatisierung oder Zeitautomatisierung oder sonstige Abhängigkeiten. Zum Beispiel, ne, dass heißes Wasser bei uns in der Küche geht am Wochenende immer für 15 Minuten nach Sonnenaufgang an. Ne? Also auch solche Abhängigkeiten kannst du da einbauen. Das geht alles schön und auch mit den Graphen, das ist alles auch ganz schick, was du da ablesen kannst und so. Aber es kostet halt auch eine Menge, glaube ich. Ich habe jetzt letztes Mal so einen 2 Meter Licht Schlange oder ne, zum Aufkleben gekauft und dazu noch den Eve Weather, um halt auch das nicht nur drinnen die Luftfeuchtigkeit zu messen und die Temperatur, sondern auch draußen an der Wetterstation und da auch noch mal richtig ins Portemonnaie gegriffen für. Das ist echt übel. Also es kostet echt viel Geld teilweise am Ende auch und das muss man auch wollen. Ne? Also entweder man gibt viel Geld aus und hat es dann einfach, aber ist dann quasi auch relativ gebunden, finde ich. Ne? Also auch den HomePod habe ich mir aufschwatzen lassen. Ne? Also eigentlich wollte ich keine Siri bei mir in der Küche sitzen haben, aber jetzt habe ich da eine, die halt es ermöglicht, dass ich auch von unterwegs das ganze Zeug erreiche. Ansonsten geht es halt nicht. Und ich brauchte da keinen eigenen Account. Bei den meisten Anbietern brauchst du einen eigenen Account in deren Cloud, ne? Offline und so. Fähigkeit ist da nicht gegeben. Und bei Eve war das halbwegs gegeben, dadurch, dass das nur in der iCloud ist, der ich ja eh vertraue mit meinen Apple-Geräten. Und demnächst soll die iCloud ja sogar die Dinge verschlüsselt ablegen, was ja auch nochmal ein besseres Gefühl gibt. Ja.
Ja,
So ist
genau.
das.
Also ich würde sagen, auf jeden Fall kann man mit Home Assistant wirklich sehr, sehr viel machen. Also da hat man wirklich alle Möglichkeiten. Es wird eben auch ständig neue Integrationen
Ja,
hinzugefügt
jeden
und
Monat
das
neue
ist
Features.
wirklich Wahnsinn. Ja,
Wahnsinn.
es ist Wahnsinn, was die da machen. Und das Neueste, vielleicht können wir es einmal kurz ansprechen, ist das 12er Release, ne? Also 22.12. Die haben auch diese Monatsrelease-Zyklen eingeführt vor, ich glaube, einem Jahr oder so oder
Ja, ganz
anderthalb.
schick, ja.
Genau, und dann noch ein paar Minor Releases immer, ne? Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Genau, und was sie jetzt als Neuestes drin haben, ist eben Meta und Meta Support sozusagen. Das heißt, die sind eine der ersten ja, Heimautomatisierungslösungen, die eben das neue Meta-Protokoll unterstützen. Ist allerdings auch noch markiert als Alpha-Version. Also da sollte man jetzt noch nicht anfangen, produktiv irgendwelche wichtigen Sachen mitzumachen. Aber es ist eben, man sieht, wie nah die an der Entwicklung eben dran sind.
Ja, genau. Und das ist wirklich cool. Und dieses Meta war auch einer der Kaufargumente bei mir für Eve Home, die das auch schon auf der Roadmap haben und mit dem Thread-Protokoll, was sie jetzt mit Apple nutzen, schon gut vorbereitet zu sein scheinen. Joa.
Genau, vielleicht noch mal ein, zwei Sätze einfach zu diesem Meta, ne? Weil das ist ja eigentlich das, was alle seit vielen Jahren bemängeln, ne? Dass jeder Anbieter macht sein eigenes
Ja.
Süppchen und es gibt 10 unterschiedliche Protokolle und nichts ist miteinander kompatibel und bla bla
Und am
bla.
Ende hast du mehr als eine Bridge zu Hause.
Genau. Ja, es ist bei mir ja auch so. Ich habe ja
Ja.
auch jetzt zwei Bridges auf jeden Fall und plus das Home Assistant und ja, und am Ende ist das jetzt eben die Idee, ne? Dadurch, dass eben auch die ganz Großen da mit drin sind, wie Apple und Google und Amazon,
Ja, Microsoft wahrscheinlich auch. Ja.
Microsoft wahrscheinlich auch, ja. Da eben einen gemeinsamen Standard zu etablieren, ne? Und der ist jetzt eben am 1. Oktober in der Version 1.0 veröffentlicht worden. Und jetzt geht es wahrscheinlich so langsam los mit der Entwicklung, ne? Dass auch die Firmen anfangen, Produkte eben darauf aufbauen zu verkaufen und bin sehr gespannt, wie sich der Markt entwickelt.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, ob das wirklich klappt. Ich habe vor 3, 4 Jahren sowas Ähnliches für Smart Speaker zu Hause gehört. Also diese, was du von Panasonic, von Sony und sonst wem kaufen konntest. Und auch all die haben ihre eigenen Protokolle gesprochen. Und nichts hat miteinander interagiert. Also du konntest nicht irgendwie einen Sony mit einem Panasonic nebeneinander stellen und damit ein Stereo aufbauen. Das war einfach nicht möglich. Und auch da haben die sich was versprochen. Ich weiß nicht, ob das was Ähnliches ist, aber ich glaube, es ist noch nicht in der Realität angekommen, dass sie, dass Standards für Käufer und für den Markt wichtig sind. Wenn jeder sein eigenes Ding macht, kann man natürlich immer so schön, auch Amazon macht das ja sehr, sehr gerne übrigens, dein Walled Garden zu machen. Ne? Ich nenne nur Kindle und deren eigenes Format für die E-Books. Am Ende ist das tatsächlich schädlich für die Weiterentwicklung und für die Akzeptanz bei den Kunden. Ne?
Auf
So.
jeden Fall, ja, weil du musst dich immer entscheiden, ne? Und dann irgendwann, wir haben auch, es gibt ja auch schon ganz viele Geschichten eben, dass Anbieter dann pleite gehen oder einfach ihre Server ausschalten, ja, und dann stehst du da, hast einen Haufen Schrotthardware zu Hause, die du nicht mehr betreiben kannst, weil der Server nicht mehr da ist und das Ding ohne Server nicht funktioniert.
Ja.
Ja, also das ist natürlich immer ein gewisses Risiko. Natürlich bei den Großen eher weniger, aber ist alles schon passiert.
Ja, schön. Ich glaube, da machen wir hier das Schleifchen drum. Vielleicht, wenn in einem halben Jahr so das Meta mal ins Fliegen gekommen ist, machen wir nochmal ein Follow-up.
Ja, gerne.
Vielleicht gemeinsam mit dem Mitch. Ja, ich muss mich nochmal herzlich bedanken bei dir für für deine Bereitschaft hier mitzumachen und ach, das war sogar, glaube ich, am Ende deine Idee gewesen. Oh, nach dem
Ich habe mich
ganzen,
selber eingeladen.
ja, nach dem ganzen Feedback, was du mir per Audiosprachnachricht gegeben hattest, dachte ich mir eh, Moment mal, ich muss mir was mal zu Hause wegsichern, damit ich das in irgendeine Follow-up-Sendung bringen kann. Aber jetzt hast du dich selbst eingeladen und deine eigenen Sprachnachrichten quasi fast überholt. Ja, schön. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, dir
Mir
auch.
auch.
Genau. Und das war das 13. Türchen. Es kommen noch 11. Ich bin ja mal gespannt, was da noch alles ist. Aber ich glaube, unseren Hörern können wir eine schöne Adventszeit wünschen.
Auf jeden Fall schließe ich mich an.
Till, ich danke dir.
Gerne, ciao.